Der Titel dieser Predigt ist Herr, gedenke an mich. Haben wir je darüber nachgedacht, was dünkt uns denn wohl persönlich als das größte Wunder in der Bibel? Die gesamte Schöpfung vielleicht? Oder ein besonderer Teil davon, weil es uns lieb geworden ist, mit offenen Augen durch die Natur zu gehen? Oder wenn wir das Werden eines neuen Menschenkindes betrachten? Oder aber anders gefragt, was scheint uns denn am wundersamsten im Wort Gottes, was hinterlässt in mir persönlich den nachhaltigsten Eindruck, was bewirkt die größte Verwunderung bei mir, das größte Staunen? Etwa, dass Gott in 7 Tagen die Schöpfung vollendet hat, oder wie er die Sintflut herbeigeführt hat und wie er Feuer und Schwefel über Sodom und Gomorra kommen ließ und wie lange er davor zugewartet hat? Oder beeindrucken uns die Heilungen des Sohnes Gottes mehr als alles andere, die Heilung des Blinden in Johannes 9 zum Beispiel, die Gesundung von 10 Aussätzigen, von denen nur einer dann sich bedankt, die verdorrte Hand des Mannes in der Synagoge, die wieder wurde wie die andere? Oder ist er doch die Auferweckung des Lazarus das Staunenswerteste? Und da wäre auch noch die Speisung der 5000, beziehungsweise die Wüstenwanderung von 6 Millionen Israeliten, 40 Jahre lang, unter der treusorgenden Logistik Gottes. Erwähnenswert ist allein schon der täglich gedeckte Bedarf von einigen Millionen Litern Wasser, nicht wahr? Im Lauf der gesamten Zeit, in der ein Gotteskind hier in unseren Breiten mit dem Bibellesen seine Freude hat, da entdeckt es mehr und mehr Wunder in Gottes Wort. Immer tiefere, immer herrlichere Tatsachen sind es, die wir finden, die uns auch noch in ganz anderer Weise, nämlich als große und kleinere Herzensangelegenheiten, immer deutlicher werden und uns mit den Jahren dann staunend innehalten lassen vor jedem einzelnen uns doch schon so lange bekannten Satz, weil uns mit einem Mal eine neue, eine ganz andere Dimension aufgeht. Nun, was dünkt uns denn größer, die leibliche Auferweckung des Jünglings zu Nein oder das unaufgeforderte Hinzutreten des Herrn Jesus von sich aus zu seinem Sarg, hinter dem die Mutter herging, die arme, die nun unversorgte Witwe? Was war größer, das biologische Wunder oder die Regung im Herzen des Gottessohnes? Wir werden mit der Zeit mehr und mehr zugeben müssen, dass wir vieles, ja das meiste wohl einst zu oberflächlich gelesen hatten, zu schnell, zu situationsbezogen auf uns selbst, zu ich bezogen. Wir wollten uns einst wohl auch nicht tiefer befassen damit, wir konnten es auch nicht. Warum nicht? Weil wir wohl den Herrn nicht um seine Sicht gebeten hatten dazu. Wir hatten zwar gelesen, aber vielleicht aus einem Pflichtgefühl heraus, die stille Zeit als solche hat unser Lesen dominiert. Wir lasen 1, 2 Kapitel aus Gottes Wort und dann sind wir zur Tagesordnung übergegangen. Wir hatten es vielleicht verabsäumt, den Meister der Schrift ernsthaft zu bitten, dass er uns dieses, sein Wort von sich aus nahe bringt, dass er uns seines Herzens Gedanken finden lassen möge, dass wir ihn finden und sein tun, in der gesamten Schrift, so wie es ja auch den Emmaus-Jüngern zugute kam. Aber mit einem Mal entdecken wir nun an vielen uns altbekannten Bibelstellen ein Wunder ums andere, Aussagen, Gedanken Gottes, die wir früher nie recht beachtet hatten. Eine herrliche Tiefe ruft die andere, wenn der Herr aus seinem Wort redet und es wird uns ums Herz wie dem Psalmisten, der den so besonderen 119. Psalm schreiben durfte, der sagt, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Fremdling auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Ja, das sollte bleibend unser Hunger sein, dass sich unsere Seele verzehrt, danach Jesus zu finden in seinem Wort. Jedes Wunder, jede Situation, jede Herzensregung Gottes zeigt seine Herrlichkeit auf, mehr und mehr. Wie wunderbar wird das erst zu seinen Füßen sein. Und wenden wir uns jetzt in diesem Sinn einem uns sehr gut bekannten biblischen Text zu und rufen wir daraus vier seiner verlässlichen Verse in den Zeugenstand und staunen wir, wie eines der größten Wunder der Menschheitsgeschichte seinen Lauf nahm. Es handelt sich zeitlich um die letzten Minuten vor der sechsten Stunde auf Golgatha. Da spricht Jesus das letzte Wort vor der gleich hereinbrechenden Finsternis. Kein Mensch hätte sie durchgestanden, diese furchtbare, finstere Gottesferne. Und doch geschah gerade dabei etwas sehr Verwunderliches an einem Menschen. Schon was uns davor gezeigt wird, ist ja sehr verwunderlich, nämlich dass schwer gepeinigte, ja gekreuzigte noch in der Lage sind, Gott zu spotten in ihrer schmerzhaften Situation. Denn wie wir wissen, sind zwei Räuber, die hat man früher Schächer genannt, mit Jesus gekreuzigt worden und die lästerten ihn auch. So steht es im Matthäus Evangelium. Aber als der eine von ihnen soeben das Wort gesprochen hat, bist du der Christus, dann rette dich selbst und uns. Da geschieht etwas, das seinesgleichen in der Menschheitsgeschichte nirgendwo findet. Und das kam dann so. Das steht in Lukas 23, Vers 40. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und bevor wir jetzt diese Worte näher bedenken, sehen wir uns einmal an, was Gottes Wort aussagt über den Raub als Delikt und allgemein über die Räuber. Wir haben in der Einleitung schon gehört über die Pharisäer, euer Innerstes ist voller Raub. Raub ist, so sehen wir es ja alle, was einem anderen gewaltsam genommen wird. Vor Gott hat die Sache aber noch andere Dimensionen, die uns zu denken geben müssen. Als Raub gilt der Bruch der Ordnung Gottes. Da gibt's ein Beispiel, da steht im 1. Samuel, der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Vor Gott gilt jede Nichtachtung seiner Ordnung als Raub und somit als Sünde. Und ebenso betrachtet Gott jede Übertretung des Gebotes der Liebe und Hilfe gegenüber Menschen als Sünde, weil es einen Raub seiner Güte darstellt, so im Psalm 74,12. Als Raub gilt in der Bibel auch die Entwendung von Gottes für sich bestimmten Eigentum, dem sogenannten Gebannten. Das kennen wir von Achan. Da steht aber, die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten, den Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabtis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Das steht in Josua 7. Und auch die Übertretung der von Gott gesetzten Grenzen gilt vor Gott als Raub. Ganz am Anfang schon, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Aber wie reizt uns Menschen doch die Versuchung des Versuchers jedes Mal zu einem Raub an Gott? Meine Zeit, zum Beispiel, die ich wieder besseres Wissen für mich selber verwende, die ist dann zur von Gott geraubten Zeit geworden, wie es ja ganz allgemein gültig für uns als Besitzer, aber nicht als Eigentümer heißt, was besitzt du denn, dass du nicht empfangen hättest? Jedes Gelingen in meinem Leben, das Berufsleben, das wieder gesund nach Hause kommen oder auch das Gegenteil davon gehört ihm, dem Herrn, weil alle gute Gabe von ihm kommt und weil nur er gut ist und weil er auch nur gut ist. So steht es in Jakobus 1,17 und Psalm 73,1. Und das Fahrzeug, mit dem ich hierher gekommen bin, die Wohngelegenheit, die Gott uns zur Verfügung stellt, wo wir essen und schlafen dürfen, unser gesamtes Bar- und Anlagevermögen, sofern wir über eines verfügen, unser Leib, unser Gedächtnis, die Gesundheit, unser Dienst, ist alles eine Leihgabe zur freudigen und dankbaren Verwendung im Sinne des Eigentümers. Andernfalls wird das alles zum schnöden Raub vor Gott. Wir haben es dann gewaltsam an uns genommen, haben es für uns selber verwendet. Und dieses Delikt weiß auch von einem Zeitfaktor, denn jede uns von Gott verliehene Gabe wird ja dann zum Raub, wenn wir sie zum von uns aus gewählten Zeitpunkt aktivieren und auch verwenden. Deshalb sagt Abraham bezüglich der Kriegsbeute zum König von Sodom, nichts für mich. Ja, wozu hat Gott uns all die Gaben in Christus verliehen? Da ist sein Wort ganz unmissverständlich, steht im 1. Korinther 12, jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Aber wie viele Räuber sitzen in christlichen Gemeinschaften, die ein privates, königliches Priestertum vorziehen, zu ihrem eigenen Nutzen und nicht für die anderen? Und Paulus warnt den Timotheus eindrücklich davor, sich jemals bequem zurückzulehnen. Er schreibt ihm: Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Und daher gilt vor allem das bekannte vergrabene Pfund vor Gott als Raub. Das heißt, verwenden wir die von Gott erhaltenen Gaben nicht im Dienst an anderen, also nicht im Sinne des Gebers, dann gilt ihm das als Raub. Und das hat Folgen. Wenn wir Menschen jemandem etwas Gutes mitgeben, damit er anderen damit dient, und er vergräbt es oder er verwendet es für sich selber, was würden wir dazu sagen? Wie nun leben? Wie jetzt dienen? In Christus. Denn der einzige Nichträuber, der je über diese Erde gegangen ist, ist er, von dem es für uns heißt im Wort Gottes, natürlich im Philipperbrief, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht als einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Wörtlich steht dort, es nicht an sich riss. Zurück damit zu dem in jeder Hinsicht bemerkenswerten Geschehen auf Golgatha. Da steht also der andere, aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Der andere, die beiden Räuber zu Seiten des Herrn Jesus, sind ja Gottes Bilder, die uns darstellen. Sie zeigen uns die Scheidung, die sich an der Menschheit vollzieht, durch das Kreuz und durch die Person Jesu. Über diese Erde gehen jetzt nur mehr zwei Klassen von Menschen. Die einen gelangen zum ewigen Leben, die anderen fahren in die Verdammnis, aber es ist nicht die Sünde, die sie scheidet, weil in Bezug auf die Sünde bilden wir Menschen nämlich alle zusammen nur eine einzige Klasse, denn wir sind alle Sünder, ausnahmslos. Eine Differenzierung erfolgt dabei wohl nach dem Grad unserer Verschuldung, aber seit Golgatha ist die Menschheit definitiv in zwei Klassen geteilt, und zwar in Bußfertige, die nach Erlösung und Heil dürsten und die im Glauben an Christus die Rettung finden, und in unbußfertige Menschen, die in ihrer Schuld sterben. Und das sieht man dort auf Golgatha. Und wo immer gepredigt wird vom Kreuz Christi, wird auch immer dasselbe Resultat entstehen, das wir hier vor uns sehen, an den zwei Räubern. Auch wenn man das Ergebnis oft nicht gleich so deutlich sieht wie hier. Seit Christus sein Blut vergossen hat zur Vergebung der Sünde, kann uns ja die Sünde nicht mehr verdammen, sondern nur mehr unsere Unbußfertigkeit. So sind sie ein Bild der gesamten Menschheit, diese beiden, der eine und der andere. Beide sind dem Heiland gleich nahe, beide sehen und beide hören sie das Gleiche. Aber nur einer der Räuber kommt zum Glauben. Und der andere wird von dem Fall, den er dort an Christus tut, nicht wieder aufstehen. Es war seine letzte Gelegenheit, nach einem vertanen Leben gerettet zu werden. Und spricht man bei dem einen von Schächer Gnade, dann muss man auch das Gegenteil in den letzten Stunden anerkennen. Auch das gibt es. Die Herzen und die Wege aller Menschen und ihre Ewigkeit scheiden sich an Jesus Christus. Und sogar ein Verbrecherpfahl bringt nichts einen harten, einen trotzigen Menschen zur Umkehr. Auch das sieht man hier. Und ach, wie überlegen, wie erhaben fühlt der Mensch sich in seinem Hochmut, dieser Quelle allen Spottes. Wirkungslos prallt die Zurechtweisung seines Mitgenossen an ihm ab. Ein Gedanke beseelt ihn nur, ein einziges Verlangen, befreit zu werden aus dieser Hölle der Schmerzen. So ist es extra festgehalten im Wort Gottes, um auch uns zu warnen. Denn da steht einer der gehängten Übeltäter, aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus? Dann rette dich selbst und uns. Aber würde solch ein Wort heute nicht als Glaube ausgelegt werden? Dieser Satz, so würde man heutzutage meinen, der könnte doch genügen. Der sollte genügen, um gerettet zu werden. Wo wäre denn da der Unterschied zum Ausruf des sinkenden Petrus, Herr, rette mich? Und wenn der Räuber sogar einhaken würde auf Jesu Antwort hin an seinen Kumpanen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, wenn er dann seinerseits ausrufen würde, ich möchte auch ins Paradies, heraus aus dieser Qual hier, dann würde ihn das retten? Mitnichten. Es gibt viele, die nie über diese seine Sicht hinauskommen. Es ist kein Glaube an den Sohn Gottes, zu sagen, bist du der Christus, dann rette dich selber und uns. Dort auf Golgatha, da hört man ja viele Mäuler ringsumher in diesem Sinn zum Kreuz hinschreien. Und genauso werden uns auch die beiden Räuber vorgestellt. Da steht in Matthäus 27, andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels? So steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Wilhelm Busch hat dazu angemerkt, andere hat er gerettet, andere, mich hat er gerettet, hätte ich dort geschrien. Und dem einen Räuber aber ist es weiter nur zu tun um die Hilfe aus seiner leiblichen Not. Und es ist menschlich verständlich, aber für die Ewigkeit ist es bei weitem zu wenig. Viele sind natürlich betroffen von ihren traurigen Umständen. Sie sind betrübt, sie suchen Abhilfe, auch in christlichen Gemeinschaften. Sie suchen Hilfe von ihren familiären Problemen, von ihren gesundheitlichen und beruflichen Schwierigkeiten. Aber sucht jemand primär die Errettung vom Hauptübel seines Herzens, seines Lebens? Suchen wir die Gnade der Errettung aus unseren Sünden, das wahre Gut? Suchen wir die Befreiung von aller Untugend, die uns allein nur der geben kann und will, der treu und gerecht ist, Jesus? Suchen wir die Königsherrschaft Christi in unserem Leben für all unser Denken und Tun? Eine zeitliche Erleichterung, eine Befreiung, wie sie viele anstreben, ist zu wenig, denn das stellt eine Lästerung, eine Schmähung des Werkes Christi dar. Wozu will man denn solche Befreiung? Ja, um dann wieder tun zu können, was wir vorher taten. Urlaub vom Schmerz, Abstand zu den Problemen, ja. Da wird die Sau sich bald wieder im Wälzen im eigenen Kot und der Hund wird wieder fressen, was er zuvor kurz ausspeien durfte. Aber dazu ist der Sohn Gottes nicht gekommen. Schau, da fehlt der Sinn dafür, dass es besser ist, einäugig oder einarmig oder einbeinig ins Reich Gottes einzugehen, als auf ewig verloren zu sein. Und deshalb wird nicht der gesucht, der über den Tod hinausführt. Nein, solche Menschen wollen jetzt hier einen Nothelfer für ihre momentane Misere und mehr nicht. Für das Wort vom Kreuz sind sie taub, für das Mitgestorbensein mit Christus. Dann achten wir doch gleich darauf, wie das gerade hier in dieser Situation die wesentliche Rolle spielt, das Mitgestorbensein mit Christus. Es schmähten ihn auch die Mitgekreuzigten und ebenso wird Christus bis heute geschmäht. Und vergessen wir nicht, wir alle sind Räuber vor Gott, denn alles ist sein, unser Gold und Silber, das steht in Haggai 2,8, unsere Existenz, unser jetziger Zustand, unsere Zukunft, alles. Aber haben wir das nicht alles von klein auf an uns gerissen? Haben wir nicht unser Anrecht darauf behauptet? Es steht bei Gott, uns mehr zu geben. Es steht auch bei Gott, uns alles zu nehmen. Und schau, wie er seine Gläubigen oft im Alter auszieht, zum Ende hin, sodass sie wieder wie kleine Kinder werden, damit sie sich nicht noch auf der letzten Wegstrecke mit all dem Tand verzetteln, der ihnen allzu lang so lieb war. Er reduziert sie zum Ende hin auf sich selber. Er räumt alles ab. Wir werden es hier beispielhaft auch sehen. Nackt, aber begleitet mit Christi Gerechtigkeit, geht es hinüber zu ihm. Und damit zurück zum Text. Christus antwortet dem spottenden Räuber nicht. Es war gar nicht lange her, dass ein besorgter Vater auch an den Rand der Lästerung gelangt war, als er zu Jesus sagte, kannst du aber etwas? Aber das war knapp, sehr knapp. Wir kennen sie, diese Aussage. Die Wortwahl, die schreckt uns auf, nicht wahr? Und doch sind wir nicht manchmal auch in derselben Spur unterwegs, nämlich dann, wenn es uns zu eng wird, wenn das Leiden zu groß wird. Mit unserem Glauben ist es ja nicht weit her. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. So sagt es Gottes Wort. Nicht aber so, bist du der Christus, dann rette dich selber und uns. Damit schlägt der Hochmut ja sogar die Befehlsform an. Eine geistliche Kriegsführung gegen Gott. Von der Charismatik her kennt man das, dem Heiligen Geist Befehle erteilen. Das Matthäusevangelium stellt also fest, dass auch der andere, der bußfertige Räuber, ursprünglich genauso eingestellt war. Auch er hatte gespottet. Diese wichtige, extra erwähnte Tatsache dürfen wir im Hinblick auf uns selber nicht außer Acht lassen. Wir alle kommen daher, wo die Spötter sitzen. Es schreien ja da und dort immer viele mit, stimmen ein, wenn andere schreien. Viele sagen einfach nach, was andere vorsagen. So auch dieser andere Räuber. Aber plötzlich, und jetzt geschieht das unvergleichliche Wunder Gottes an ihm, mit einem Mal wird er stiller, wird er nachdenklich. Er hatte das Gebet Jesu gehört für seine Peiniger. Er hat Jesu Benehmen gesehen. Das ist so ganz anders als die Leute seines Schlages. Ja, Gottes Wort ist enorm viel wert. Und doch muss auch die Person und das rechte Verhalten dazukommen. Das gilt allgemein für uns als Kinder Gottes, damit der Dienst nicht verlästert wird, wie der zweite Korintherbrief sagt. Von Gott werden die Taten gewogen, die persönlichen Fakten, das Verhalten, das seinem Wort entspricht. Und das zusammen wird unseren Mitmenschen von ihm vorgestellt. Sprich, Christus muss in uns Gestalt gewonnen haben. Natürlich nicht durch unser Zutun, so geht's nicht, sondern dadurch, dass wir unter seiner Herrschaft stehen. So wiegt Gott. Alles andere ist ein Menetekel, ein für zu leicht befunden. Alles andere ist nutzlos und sinnlos. Daraus wird höchstens ein religiöser Mensch, der sitzen geblieben ist, wo die Spötter sitzen. Nein, der Räuber hat ihn bemerkt, den gewaltigen Unterschied. Hier hängt Gottes Wort in Person in ihrer Mitte. Und es mag sein, dass er immer wieder in seinem Schmerz die Tafel anschaut, die über Christus am Kreuzestamm befestigt ist. Und dort steht im Lukas 23, es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift, dieser ist der König der Juden. Und wie es ausschaut, konnte er lesen, der Räuber, in welcher Sprache auch. Es ist deswegen sehr bemerkenswert, dass dieses Wort dreisprachig geschrieben wurde. Griechisch für die Gebildeten und für die Fremden, lateinisch für die Machthaber und hebräisch für die Religiösen und Einheimischen. Gott ließ international vorsorgen für die Herzen. Und hatte Pilatus diese Tafel auch zum Spott anbringen lassen, so muss doch den Seelen, die Gott retten will, alles dienen, auch der Spott der Welt. Der Räuber jedenfalls bezieht das Wort König mit ein in seine Bitte und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und auf der Stelle erhält er prompt die Antwort und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ist es nicht eine der kühnsten und überraschendsten Bitten, die je ausgesprochen wurden? Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Dieser gekreuzigte Übeltäter ist der erste Mensch, ist der erste Sünder, der den tiefen Sinn der Überschrift auf der Tafel über dem Kreuz Jesu verstanden hat. Es ist unfassbar, in dem Moment, wo jede Hoffnung auf den Messias in allen Umständen am tiefsten erschüttert ist, wo sie am unmöglichsten scheint, wo jeder menschliche Glaube erstirbt, da erhebt sich der Glaube dieses Mannes zu einer unerschütterlichen Gewissheit. Und es ist einer der glänzendsten und schönsten Lichtpunkte im Erdenleben unseres Herrn. Solchen Glauben zu finden, mitten im schwierigsten Umfeld, im schwersten Leid. Es war nur ein kurzes Wort, das der Schächer zu Jesus gesagt hat. Nur eine kurze Bitte. Und doch enthält diese Bitte alles, wo es zu einer wahrhaftigen Bekehrung da sein muss. Der Mann hatte, als er sie aussprach, selber die notwendige Sündenerkenntnis, gefolgt von seinem aufrichtigen Sündenbekenntnis, und dazu kommt seine tiefe Buße und der einfältige Glaube an Christus, begleitet von der tätigen Zuwendung und der bittenden Hoffnung auf Christus hin. Innerhalb weniger Augenblicke reifen in diesem zum Tod verurteilten Sünder in seiner Not all die wesentlichen Früchte vom Baum des neuen Lebens heran. Und wenn wir es recht bedenken, ist das ja unsere Ausgangssituation. Auch für uns sind diese Erfordernisse eine unveränderliche Notwendigkeit. Das wohl beachtenswerteste für uns ist, dass dieser Mann glauben kann, dass der Jesus, der jetzt am Marterpfahl sterben wird, in seiner Reichsherrlichkeit wiederkommt, als König. Was sieht er an Jesus? Nichts als Hilflosigkeit sieht er. Ja, einen zum Tod verurteilten Verbrecher. Und er glaubt, dass dieser dennoch der verheißene Erlöser seines Volkes ist und dass er aus dem Tod zurückkehren wird. Und damit steht der Mann dort weit über den Aposteln, die alle in dieser schweren Stunde irre geworden sind an der Messiaswürde ihres Herrn, obwohl Jesus ihnen seinen Tod oftmals und deutlich vorhergesagt hat, sowie auch seine Auferstehung. Aber dieser Verbrecher, der war in seinem Glauben so fest, dass ihn das Urteil der geistlichen Führer seines Volkes nicht kümmerte, weder das der Hohepriester noch der Schriftgelehrten noch der Jünger. Der wahre Glaube richtet sich nie nach dem Urteil der anderen. Er folgt nur dem Zug der Wahrheit, wie es für uns aufgeschrieben ist von den Dorfbewohnern in Samaria. Und zu der Frau sprachen sie: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Und ähnlich war es bei den Blinden in Johannes 9, dieser vorher so unwissende Mensch, der hat sich von niemand mehr beirren lassen und auch nicht ins Wanken bringen lassen von all den Gelehrten. Und das ist der Glaube, den wir heute haben müssen in unserer Zeit, wo man uns beibringen will, die Bibel sei ein Märchenbuch, Jesus sei im Grab geblieben und er wäre nicht göttlicher Natur. Also Gott gebe und erhalte uns auch deswegen einen unbeirrtbaren, einen einfachen Glauben an Christus. Und so einfach wie der Räuber nur die eine Bitte äußert: Herr, gedenke an mich. Oh, wie oft, wenn es mir selber gar nicht gut gegangen ist, habe ich zum Heiland geschrien: Herr Jesus, nur einen einzigen Gedanken, wenn du an mich verwendest, dann werde ich gesund, ob es etwas Körperliches war oder etwas Seelisches, was mich niedergedrückt hat. Und jetzt sitze ich da und kann es bezeugen, er hat es getan und er wird es tun. Er wird antworten, weit über Bitten und Verstehen. Gedenke an mich. Und so hat er es dort getan, am allerschönsten und wohl am allereffizientesten bei dem Räuber, dessen Bitte, ja doch, das kann man ja entnehmen, auf die Zukunft gerichtet war: Wenn du in deiner Königsherrschaft kommst, dann gedenke an mich. Dort auf Golgatha schaut es ja nicht nach Glauben aus. Da herrscht die beinharte Realität, die sie bald noch zu spüren bekommen, die beiden Räuber, als man ihnen die Knochen zerschlägt, wie Hunde hat man sie zu Tode geprügelt. Zwei Verbrecher und Jesus mitten inne gekreuzigt. Der Richter der ganzen Welt wurde als der Gerichtete für die ganze Welt in die Mitte getan, denn der Schuldige landet biblisch immer in der Mitte. Das können wir den Evangelien und der Apostelgeschichte entnehmen. blutüberströmt hängt er dort. Er war so arg zugerichtet, dass man sich schaudernd abwandte. Nicht mehr einem Menschen gleich, beschreibt ihn Jesaja. Der Leib, den ihm der Vater zum Leben und Leiden auf Erden bereitet hatte, den nahm er genauso wenig zum Raub, wie er die Göttlichkeit an sich riss, die er vorher und nachher beim Vater hatte. Und dieser Leib wird von Jesaja so beschrieben. Wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Verwundet, zerschlagen, wir kennen die Jesaja-Worte, aber wie kommt der mitgekreuzigte Räuber dort vor diesem bespeiten und zerschlagenen Angesicht, vor diesem zerschundenen Körper zu diesem unbeirrbaren Glauben? Noch war es ja hell, aber es sollte noch anders kommen, noch schwerer für den Glauben. Ach, was ist das für eine heilsame Botschaft für alle, die nicht sehen, weil sie so schwer zu leiden haben, weil sie keinen Glauben aufbringen können von sich aus und doch mit einem Mal glauben dürfen. Wie hat Gott solche Glaubende an seinen Sohn lieb? Das ist es, was er hervorbringt, inmitten allem fürchterlichen Anschein, aller offensichtlichen Hoffnungslosigkeit, trotz aller Urteile der Welt und der Geistlichkeit, auch mancher Brüder und Schwestern, mitten da hinein hängt er seinen Sohn zum Glauben. Und sofort ist Jesu Wort an den Räuber erklungen, eine Antwort weit über alles Erbetene hinaus. Früher, schneller, als ich erhofft. Heute, wahrlich, heute, sagt er, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und zu dem Wunder, dass dieser Verbrecher dort glauben konnte, trotz allem, was er sah und hörte, dass er glauben konnte, dass dieser Zerschundene der Sohn Gottes ist, der Retter der Welt, der kommende König, der König der Herzen, kommt noch das Wunder für ihn persönlich, dass sie nur noch wenige Stunden trennen von einer Ewigkeit mit Jesus. Dann aber wurde es finster. 3 Stunden Finsternis, in der auch unter dem Kreuz die Frauen und der Jünger Johannes neben den Soldaten ausgeharrt haben. Und diese 3 finsteren Stunden haben ebenso die beiden Räuber betroffen. Und das war die nächste, eine umso gewaltigere Herausforderung für einen Glauben, der gerade erst begonnen hatte. Mit dieser Finsternis, gleich zu Beginn seines Glaubenslebens, ist der Verbrecher am Kreuz ein Bild für viele von uns. Ein starkes Bild, wohl ein enorm herausforderndes Bild, aber dennoch, es ergeht manchen von uns bildlich gesehen nicht viel anders. Denn da sieht alles so anders aus, als wir uns das vorgestellt hatten auf die Zusage Jesu hin. Da kommt Krankheit, da kommen Leiden, Streit kommt, das Schwert kommt. Und erst viel, viel später muss mancher eingestehen, dass nichts seinem Glauben so förderlich war wie all die Finsternis, in die er mit Jesus neben sich gekommen war. Wir müssen das den jungen Gläubigen verkündigen. Aber werden sie es hören? Werden sie dessen eingedenk sein, wenn das Paradoxe beginnt, das Unerwartete, das zur Welt so verkehrte Bild, wenn Gott mit uns ins Glaubensleben geht? Da wird ja vieles so konträr. Und doch, Neues ist geworden. Aber wer hätte das Neue so erwartet? Nach Jahren erst versteht man das ansatzweise und dankt Gott endlich in Christus dafür. Oft auch ansatzweise. Dann versteht man vieles besser, wie die zuerst fremd wirkende Aussage des auf dem Sterbebett liegenden ostfriesischen Erweckungspredigers Reimer Jansen zu den beiden ihn besuchenden Frauen, die hinter ihm stehen und ihn bemitleiden, Und als er sich plötzlich umdreht und sagt, lebt wohl, ihr Toten, ich gehe zu den Lebendigen. Wer hätte gedacht, welche Dimensionen das Wort für uns persönlich annehmen würde? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Es gibt viele Tatsachen, die am Geschehen dort auf Golgatha für uns wichtig sind. Eine der wesentlichsten davon ist, Jesus rettet dich jetzt. Der Räuber mit seiner Bitte, Herr, gedenke an mich, wenn du in deinem Königreich kommst, war, so könnte man auch sagen, doch recht bescheiden. Ein Gedenken seitens seines Herrn, ein Blick seines Erbarmens ist genug. Das gilt genauso für uns. Denn Seelen, die sich so demütig dem Herrn nahen, die empfangen immer mehr, als sie erwarten. Heute, sagt der Herr, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht erst in ferner Zukunft, nein, heute, jetzt will er sich deiner annehmen. Das ist das Wesentliche, was die Rettung betrifft. Der Herr kennt da keinen Aufschub. Er rettet jetzt, jetzt, wenn nur der Mensch das Heil Gottes empfangen will. Der nächste Aspekt steht dem jetzt in keinster Weise nach. Mit mir, sagt der Herr, mit mir wirst du heute im Paradies sein. Jesus macht in dieser Hinsicht gemeinsame Sache mit dem tiefgefallenen Bußfertigen. Mit mir. Jesus schämt sich seiner nicht, sonst würde das hier ganz anders dargestellt werden. Im Gegenteil, der bußfertige Räuber ist ja praktisch der Erstling dort für den Herrn. Und teilt Jesus nicht alles mit uns? Seine Gerechtigkeit, seinen Frieden, seinen Thron? Mit mir wirst du im Paradies sein. Und das ist ein Wechsel vom Fluchholz ins Paradies Gottes. Ein ungeheurer Schritt, nicht wahr? Aber nicht zu groß für die Gnade Gottes in Christus. Und noch etwas ganz Besonderes zeigt uns diese Geschichte hier. Die überfließende Barmherzigkeit Gottes. Ein Platz in seinem Reich wird dem Schächer zugesprochen. Die Tore des Paradieses sind ihm geöffnet worden vom Herrn persönlich. Und das Beste und Schönste für mich sind die zwei herrlichen Worte dabei. Mit mir wirst du heute noch im Paradies sein. Bedenken wir das, ganz gleich in welcher Situation wir uns jetzt gerade befinden, ob krank oder gesund, ob ängstlich oder zuversichtlich, ob wir meinen, wir hätten genug verstanden oder nicht. Mit mir, sagt der Herr. Der Verbrecher am Kreuz hat seinen Platz neben dem Gottessohn, hier an der Schädelstätte und dort im Paradies. Und wie geschieht so eine Versetzung? Passiert das allmählich? Nein, mit einem Schlag, und zwar sobald der Mensch an Christus glaubt. Alsdann ist er gerecht und rein vor Gott in Christus. Nicht nach und nach, nein, sofort. Und das ist die Herrlichkeit des Evangeliums. Anders wäre die Rettung auch nicht möglich. Wir können Gott nicht genug danken für seine unaussprechliche Gabe, seinen Sohn. Wie im 1. Korinther 1,30 steht, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Sobald der Sünder im Glauben die Gnade ergreift, ist er ein Gotteskind. Damit noch einmal zurück nach Golgatha. Jesus gibt dem Räuber eine ganz bestimmte, eine feste Zusage. Wie viel meinen wir, ist das Wort wahrlich wert im Universum, in der Geschichte, der Erde, in unserem persönlichen Leben, wenn es aus dem Mund Gottes kommt, wo er steht und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, fallen nicht eher der Himmel und die Erde, als dass Christus seine Verheißung bricht? Dieses wahrlich ist von Jesus gekommen nach einer durchwachten Nacht in den Verhören und da angespuckt werden unter Schlägen und Verhöhnungen mit einer in Fetzen geschlagenen Rückenhaut, die am Stamm des Kreuzes scheuert. Nicht einmal ein gequältes Ja, hätte ein anderer unter diesen unsäglichen Schmerzen herausgepresst, nach den Torturen dieser Stunden mit den angenagelten Gliedern im Quälen der stickenden Hängen am Kreuzesstamm. Aber der Räuber hörte und wusste es nun ganz gewiss, wahrlich, wahrlich, ich bin bei Gott angenommen und ich werde zu ihm kommen. Ist mein Leib auch jetzt noch in dieser Hölle von Schmerzen, ich bin wahrlich ein Bürger des Himmels geworden. Jesus, ich gehöre dir. Noch aber hat er einiges vor sich, was er neben und an Christus miterleben musste. Wenn es auch nicht so drastisch vor sich geht, lieber Bruder, liebe Schwester, hier hast du das grundsätzliche Schema deines Glaubenslebens vor dir. Denn auch du siehst nichts, außer sein Wort. Auch du musst, darfst glauben, ohne zu sehen. Und manchmal wird es dabei sehr finster um uns her. Doch wieder erhält ein Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja die Situation aus 50,10. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechts? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Vertraue du nur auf das Wahrlich deines Gottes. Es halte damals hinaus in die Ewigkeit, genauso wie sein Wort, es ist vollbracht. Es gilt auch heute noch. Und Finsternis ist nicht finster bei Gott, steht im Psalm 139. Finster bei Gott ist wie das Licht. Der erste Petrusbrief sagt uns das bekannte Wort, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Für den Räuber dort am Kreuz wurde es am Ende der Finsternis aber noch dunkler, denn nun erklang Jesu Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat ihn das nicht stutzig gemacht? Muss einen das nicht verunsichern? Was wird denn aus mir, wenn schon Jesus laut schreit, dass er von Gott verlassen ist? Wird sich der Verbrecher das nicht gefragt haben? Und dann die letzten beiden Worte Jesu am Kreuz, die werden ihn, ja sie müssen den Räuber wieder sehr getröstet und gestärkt haben im Glauben. Aber noch ist das Ende nicht da, denn nun ist die wohl schwerste Probe gekommen. Ja, da war noch eine ohnegleichen, eine im Grunde unmögliche Situation, die dieser Glaubende am Kreuz jetzt noch miterleben muss. Jesus gibt den Geist auf. Jesus ist gestorben und der Räuber ist allein, allein mit seinem verloren gehenden Kumpanen. Und damit war der Mann nicht mehr in der Lage, sich im Glauben aufzurichten an der lebendigen Gegenwart Jesu. Der Räuber war nun auf das Herrnwort allein gestellt. Das Wort, das ihm der Herr gesagt, ja zugesichert hatte. Da wechseln die Gefühle, das Herz läuft Sturm und der Glaube muss sich deshalb, kann sich auch nur auf das immer gleichgültige, sich nie verändernde Wort Gottes stützen. Er hatte noch eine kleine Zeit zu leben, der Schächer, so wie du und ich. Und er hatte nur mehr Jesu Zusage, sein Wort, so wie du und ich. Und jetzt galt es, dass Gott ihn dort in der Gnade des Glaubens erhält, während der Sohn vom Vater verlassen wird und dass er auch uns hier in der Gnadenzeit im Sohn erhält. Und bald darauf, eine Tiefe ruft die andere, kam die allerletzte Probe auf den Mann zu. Ihm und seinem Genossen werden die Beine brutal zerschmettert mit Knüppeln, abgeschlachtet wie Vieh, totgeschlagen werden sie beide wie störende Hunde. Es wird schwer sein, uns vorzustellen, was in dem Mann vorgegangen ist, an Ängsten, an Gefühlen, an inneren Wallungen in all seinen Schmerzen. Warum aber wohl hat Gott uns diesen Mann so klar vor die Augen gestellt? Ist es nicht eines der allergrößten Wunder, dass ein Mensch mit so einer Vergangenheit unter solchen Umständen und Bedingungen den Glauben ergreifen darf? Ist das nicht die größte und deutlichste Chance auch für den Ärgsten unter uns, für den Ängstlichsten, für die Verzweifeltsten, für jeden, der sich ausgestoßen fühlt? Was haben wir an dieser Begebenheit alles gesehen und sehen es noch? Lassen wir uns vom Herrn zeigen, was es für uns selber bedeutet. Denn das räumt auf mit unseren Illusionen, mit diversen Vorstellungen und der Schwärmerei, Denn ein sanfter Tod wäre ja auch noch lange kein seliges Ende, nicht wahr? Das sehen wir hier. Diese Begebenheit wirkt auf uns natürlich als eine Ausnahmesituation. Aber warum wohl? Werden in vielen Ländern nicht heute die an Christus Gläubigen reihenweise geköpft oder in überhitzte Container gesperrt? Ja, was geht vor in ihnen? Wie fühlen sie in solchen Momenten und Stunden? Wie fühlst du, wenn man dich zum OP-Saal fährt? Mit mir, sagt der Herr, dort und hier. Wie war's denn wohl mit der Schandmaske, mit der Teufelsmaske als gläubiger Christ zum Scheiterhaufen geführt zu werden? Wie war's denn auf den Streckbänken der Religion? Und auch, wenn wir auf ein Ende hier im eigenen Bett zugehen dürfen, wird Gott uns alles abräumen, was wir uns eingebildet haben an christlicher Erwartung. Unser Durchbrecher ist wegen uns und für uns durch den Tod hindurchgegangen in schwersten Leiden, denn das, was er dabei erlitten hat, ist unendlich viel ärger und unangenehmer gewesen als die letzten Stunden des bußfertigen Räubers. Der war ja auch zu jener Zeit schon eingebettet in Christi Verheißung. Christus musste vom Vater, von seinem über alles geliebten Vater, verlassen werden, wegen uns. Er musste unsere höllische Ewigkeitsstrafe tragen, nicht der Räuber. Für uns war es eine Ausgangssituation, wie König Hiskia sie einmal beschreibt. Er sagt, das ist ein Tag der Not und der Züchtigung und ein Tag der Schmach, denn die Kinder sind bis zum Durchbruch gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Aber doch, jetzt war der Durchbrecher da, der, dem Petrus nicht gleich folgen konnte, aber nachmals musste er ihm folgen, als der Durchbrecher durchgebrochen war, der uns vorangegangen ist durch den Jordan, damit wir trockenen Fußes hinüberkämen. Und dann heißt es über Zion, der Schönheit Vollendung, ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren, ehe sie Kindesnöte bekommt, ist sie eines Knaben genesen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat sie und schon ihre Kinder geboren. Und das ist der Moment des Durchbruchs, den der bußfertige Räuber nebenanhängend miterlebt, auch wenn er davon nichts wahrnimmt. Aber was für ein Tag! Schon vom Prophetenwort wissen wir, dass Christus unter die Übeltäter gerechnet werden musste. Den einen und den anderen Räuber hat Gott uns deshalb dorthin gestellt, damit wir Acht haben, ob und wie unsere Tritte eingesenkt werden in Jesu Fußtapfen. Die Hanna durfte dazu ausrufen in ihrem Lobgesang, der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Und vergessen wir dabei eines nicht. Der Räuber überlebt hier nicht wegen der Schächergnade, wie es allgemein heißt, denn der Mann hat, als er zum ersten Mal mit Jesus in Berührung kam, den rettenden Glauben an seinen Herrn annehmen dürfen. Und damit hat er uns einiges voraus an Effizienz, nicht wahr? Dafür haben wir aber mit Sicherheit, so wie wir hier sitzen, ein längeres Glaubensleben vor dem irdischen Tod von Gott zugemessen bekommen. Verschließen wir also nicht die Ohren unseres Herzens, wenn der Herr uns nahe tritt. Denn sonst werden wir, je öfter wir uns dem Ruf seiner Gnade verschließen, auch als Gläubige, umso schwerhöriger werden. Und da beginnt der Zeitfaktor des Abfalls zu wirken, den der gerettete Räuber kaum zu befürchten hatte. Sehen wir uns also vor. Es gilt immer zuzugreifen, sobald der Herr mit seinem Heil uns nahe kommt. Und sollten wir ein solches Heil wirklich nicht achten? Da steht in Offenbarung 14, 13, ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Es ist doch vom Köstlichsten, dass wir wissen, dass wir einen Herrn haben, der in seiner Gnade nicht eingeschränkt ist, der alles überschwänglich tun kann, über alles, was wir bitten und über alles, was wir verstehen. Und das zeigt und beweist uns diese Geschichte vom Schächer am Kreuz. Der Herr selber spricht alle umkehrwilligen Sünder los. Er macht sie in sich zu Gerechten. Er macht arme, bußfertige Verbrecher zu Kindern Gottes. Er nimmt die Todesangst und die Furcht vor dem Gericht von gläubigen Seelen weg und erquickt Sterbende mit süßem Himmelstrost und mit der sicheren Hoffnung des ewigen Lebens. Er schließt den Himmel auf für die, die an ihn glauben und in ihm bleiben. Das alles ist sein königliches Recht. Es ist das Recht dessen, der gekreuzigt worden ist, damit er mit seinem Blut all diese Gnade an vielen Tausenden noch weiter ausübt. Noch stehen sie offen, die Tore des Paradieses, dieser ewigen Heimat der Menschen, offen für alle jene, die durch ihn zu Gott kommen sollen. Der Weg dazu ist so einfach, so klar, dass auch die Toren, das sind die Sünder, und die Einfältigen nicht irren können, wenn sie ihn wirklich suchen. Das alles hat Bibeltexte, Jesaja 35, wo das jetzt. Kein Unreiner wird dort gehen, aber alle, die ihn anrufen und in ihm bleiben und ihn vor den Menschen bekennen, die werden dort wandeln, wenn er sie heimruft, in seines Vaters Haus. War es ein Mörder, ein Verbrecher, ein Räuber, der Erste gewesen ist, der diesen Weg gefunden hat und ihn gegangen ist, dann darf sich doch keiner von uns beklagen, dass der Weg schwer zu finden wäre, nicht wahr? Und haben wir ihn gefunden, den Weg? Obwohl wir Jesus nie gesehen hatten, glauben wir an ihn, wenngleich es finster geworden ist und schwer, dann sichert uns das Wort des Heiligen Geistes im Petrusbrief weiter zu. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Es war für Petrus, wie für die anderen berufenen Apostel, nicht leichter und nicht schwerer, als für diesen zum Tod verurteilten Räuber den Weg zu finden und dieses so wunderbare »Mit mir« aus dem Mund Jesu zu hören und zu glauben. In Johannes 14 sagt der Herr das bekannte Wort, »Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zum Herrn, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. O Herr, gedenke an uns. Amen. Amen.